Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Slalom-Podcast am Mittwoch, dem 1. April 2020. Am Telefon Professor Dr. Volker Quaschning. Volker Quaschning ist Ingenieur und Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin, der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Und die von ihm verfassten Lehrbücher gelten als Standardwerke in diesen Bereichen. Er setzt sich seit Jahren öffentlich für eine andere Einstellung, für eine andere Politik und für einen anderen Umgang mit der Klimakrise ein und ist einer der Begründer der Scientists for Future Bewegung, eben jener Bewegung, die die Fridays for Future Bewegung unterstützt. Über 25.000 Wissenschaftler unterzeichneten eine Stellungnahme unter der Überschrift »Die Anliegen der demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt«. Und wo wir uns in der Corona-Krise zu Recht von Virologen und Epidemiologen und so weiter aufklären lassen und in diesem Fall die Wissenschaft quasi am Kabinettstisch der Bundesregierung sitzt, stelle ich ihm die Frage, warum eigentlich die Klimawissenschaftler nicht das gleiche Gehör bis dato gefunden haben, wenn es um die Klimakrise geht. Volker hat, wie zu allen anderen Fragen, die ich ihm gestellt habe, immer eindeutige Antworten. Ich finde, er macht Mut, er ist positiv, er geht voran. Unser Mutmacher des Tages im Slalom-Podcast. Und jetzt noch ein paar Worte in eigener Sache. In den letzten 10 Episoden sind wir wöchentäglich auf die Corona-Krise eingegangen und haben reingehört in Unternehmen und in die Arbeit von Coaches. Diese letzten 2 Wochen waren für uns mutvoll, inspirierend, aber auch anstrengend. Und ich denke, wir tun gut daran, wieder in unseren 14-tägigen Rhythmus zu kommen und uns auf unseren Kern zurückzuziehen, nämlich Porträts von Nachhaltigkeit gestalten mit nachhaltigen Gestalten. Also 2-mal im Monat, jeweils dienstags, der Zwischenspurt ist vorbei. Ja, aber nun zurück zu unserem Stargast, Professor Dr. Volker Quaschning. Viel Spaß wünscht euch Frank Schlieder.
Slalom, Veränderungen gestalten.
So, Aufnahme läuft. Test. Ja, okay, schlägt aus.
Super. Dann fangen wir mal an, oder?
Können wir gerne machen.
Sehr gut. Am Telefon heute Professor Dr. Volker Quaschning, Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, der HTW, einer der Gründer von Scientists for Future und YouTube-Influencer. Guten Morgen, Volker.
Ja, schönen guten Morgen.
Wo hole ich dich denn gerade weg? Fast müßig zu fragen, aber man kann ja trotzdem mal reinhören.
Naja, wir haben ja jetzt gerade Isolation, das heißt also alle sitzen zu Hause im Homeoffice inklusive Familie und dann muss man sich natürlich irgendwo ein stilles Örtchen suchen, wo man dann auch ein Interview machen kann. Das ist bei uns dann immer der Keller.
Das ist der Keller, also du sitzt im Keller in deinem Haus quasi in Berlin.
Genau, da ist wesentlich schön ruhig und oben machen die Kinder Hausaufgaben und sonst irgendwas, genau. Aber das Problem haben ja momentan alle.
Ja, wie löst ihr das ganz konkret? Also habt ihr da Absprachen, habt ihr Wochenpläne, Stunden, Tagespläne oder wie geht ihr diese Quarantänezeit an?
Boah, naja, eigentlich eher so, also wir versuchen natürlich schon die Kinder ein bisschen anzuleiten, kommt ja immer aufs Alter an, also der Kleinere, der braucht das noch, die Größeren, die kriegen sich selbst organisiert und ja, wir haben natürlich dann auch viele Familienzeiten, klappt eigentlich ganz gut. Momentan. Aber es ist natürlich dann gerade, wenn man jetzt auch mal Ruhe braucht und immer 5 Personen zu Hause sind, natürlich dann auch nicht ganz einfach. Da muss man sich immer versuchen, eine Nische zu suchen. Aber das haben dann alle.
Welche konkreten Konsequenzen neben dem privaten Quarantäne-Einschlag hat denn der Corona-Einschlag für dich sonst noch gehabt?
Naja, es ist natürlich generell ein ganz großer Bruch. Wir hatten ja letztes Jahr auch ein Extremjahr, weil wir natürlich mit der Bewegung Fridays for Future extrem viel im Klimabereich erreicht haben. Wir haben uns auch überlegt, wie es dieses Jahr weitergehen soll. Und all diese Sachen, die da geplant waren, die man machen möchte, die hat natürlich jetzt erstmal die aktuelle Krise komplett zerschlagen. Sämtliche Vorträge, die ich geplant hatte, sind abgesagt. Und man muss natürlich jetzt schauen, wie geht's weiter? Was hat die Krise auch für Auswirkungen? Die hat ja dann auch permanent dann Auswirkungen auch auf den Energiebedarf, auf die CO2-Emissionen. Das muss man dann erstmal analysieren und dann natürlich dann auch schauen, wie wir aus der Krise rauskommen. Da gibt es natürlich Befürchtungen einerseits, dass alles ein bisschen besser wird, weil man sich natürlich an neue Technologien gewöhnt, wo man nicht fliegen muss. Auf der anderen Seite natürlich die Befürchtung, dass die Regierung sagt, naja, das Klimaschutz ist ja so nice to have. Das müssen wir jetzt mal weglassen, weil wir erstmal die Corona-Krise in den Griff kriegen müssen. Leider wartet das Klimaproblem nicht. Das schreitet halt mit extremem Tempo parallel voran und das ist ein bisschen das, wo wir uns Sorge machen momentan.
Da hast du eigentlich jetzt mit einer Antwort direkt drei weitere Fragen mir gegeben. Fange ich mal vorne an.
Okay.
Die erste ist, gibt es aktuelle Daten jetzt in der dritten, vierten Woche der Ausgangsbeschränkungen, was das für Auswirkungen auf die CO2-Belastung hat, vielleicht auch im Vergleich zu China? Kann man da schon was sehen?
Also aktuelle Daten gibt es nicht. Die kommen immer erst ein oder zwei Jahre später, wenn man die Gesamtanalysion, den Gesamtverbrauch analysiert hat. Aber es gibt natürlich Abschätzungen. Also es gab Satellitenbilder von China, die einfach einen extremen Rückgang der Luftverschmutzung gezeigt haben. Also, dass wirklich Städte, die normalerweise in Dunstwolken sind, komplett sauber sind. Da sehen wir auch zum Teil in Deutschland, also dass einfach erstmal die Luftverschmutzung runtergeht. Wir können vielleicht, was so CO2-Emissionen anbelangt, auf vergangene Krisen zurückschauen. Gerne wird jetzt im Wirtschaftsbereich die Weltwirtschaftskrise 2009 immer dann genannt. Damals sind die Emissionen in Deutschland so um gut 5% runtergegangen. Ich denke mal, dass es noch deutlich mehr sein wird, weil dieser Shutdown viel extremer ist als das, was wir jetzt in der Weltwirtschaftskrise gesehen haben. Der Flugverkehr liegt ja direkt da nieder und auch sonst der Autoverkehr, da reduziert sich einiges. Natürlich der Stromverbrauch, die Leute sitzen zu Hause, die kochen und backen, also da tut sich nicht so sonderlich viel. Sie müssen auch weiterhin heizen, also und das heißt, deswegen können wir jetzt nicht erwarten, dass sich das Ganze halbiert. Aber irgend sowas in der Größenordnung 5-10% Rückgang ist im Prinzip das, was wir momentan erwarten. Aber dann kann man auch wieder auf die Weltwirtschaftskrise 2009 schauen. Damals war es so, dass im nächsten Jahr sich die Wirtschaft dann doch schnell wieder erholt hat und dann waren die Emissionen auch wieder oben. Das heißt also, langfristig hilft das für das Klima nichts. Dafür brauchen wir wirklich richtige Klimaschutzmaßnahmen und nicht eine Krise nach der nächsten.
Kann man also gerade fast sagen, dass Corona der virale Abgesandte der Klimakrise ist? Oder, ich weiß nicht, vielleicht anders gefragt, gibt es eine sinnvolle Verbindung zwischen dieser langsamen Menschheitskrise, der Klimakrise und der schnellen Menschheitskrise, der Corona-Krise?
Also Krisen sind niemals sinnvoll. Also es leiden Menschen, es sterben Menschen. Also deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, oh, ich finde jetzt gut das, nicht? Also das heißt, die Corona-Krise hätte ich mir gewünscht, dass sie definitiv nicht stattfindet, so oder so. Ob nun jetzt was Positives an Veränderungen bei rauskommt oder nicht. Aber man kann natürlich sehr gut schauen, dass bei der Corona-Krise jetzt Veränderungen plötzlich möglich sind, die ja bei der Klimakrise andiskutiert wurden, aber nicht mal ansatzweise in Betracht gezogen wurden. Zum Beispiel Reduktion des Flugverkehrs oder Umgestaltung des Verkehrswesens. Das ist natürlich jetzt erstmal sehr zwangsweise. Und wir hatten ja auch immer gefordert, dass man viel, viel stärker moderne Medien, Videokonferenzen und so etwas einsetzen sollte, um Flugverkehr zu reduzieren. Ja, da hätte man natürlich irgendwelche, also wenn das nur auf den Klimaschutz bezogen wäre, sehr sinnvolle Programme machen können. Man hätte das Fliegen teurer machen können. Man hätte verstärkt das Ganze einführen können durch staatliche Programme. Wäre mir viel lieber gewesen als jetzt eine Krise. Aber die Krise zeigt, dass sowas auch tendenziell möglich ist. Und ich glaube, dass nach der Krise auch viele dieser Möglichkeiten weiter Bestand haben können. Also ein Chef einer Airline wäre ich jetzt nicht sehr gerne, weil sich da natürlich im Flugverkehr viel verändern wird. Und ich glaube auch, dass die eine oder andere Start- und Landebahn, die jetzt geplant wird, nicht kommen wird. Und das sind natürlich, wenn man das wirklich für die Klimakrise sieht, positive Entwicklungen, die aber natürlich im Zuge der Corona-Krise extrem teuer erkauft werden.
Eine andere Entwicklung, die mir persönlich aufgefallen ist, ist das Ranrücken der Wissenschaft an den Kabinettstisch der Bundesregierung. In diesem Fall Professor Drosten als Virologe oder andere Epidemiologen scheinen dort quasi täglich ein- und auszugehen und im direkten Beraterstab zu sein. Schaust du da manchmal neidisch drauf auf diese Entwicklung oder macht dir das Hoffnung?
Nee, da schaue ich nicht neidisch drauf. Also ich finde das gut, dass wir also zum ersten Mal auf die Wissenschaft hören. Das liegt aber daran, dass diese Krise eine Dimension hat, wo es noch keine Erfahrungswerte gibt. Also das heißt, wenn jetzt die Wissenschaftler vor 2 Jahren diese Corona-Krise vorausgesagt hätten, dann hätten wir ganz, ganz viele Wirtschaftsvertreter, die sich im Vorfeld organisiert hätten, die lobbyiert hätten, die gesagt hätten, wir können dieses Land nicht runterfahren. Dann hätten wir ganz andere Entwicklungen und Dimensionen gehabt. Das kam jetzt so plötzlich und so überraschend, dass es hier keine Antworten derzeit aus irgendwelchen Lobbygruppen gibt. Das heißt, die Lobbyisten sind raus, weil die gar nicht wissen, wie die mit der Krise umgehen müssen. Und dann passiert genau das, was eigentlich bei allen Entwicklungen passieren sollte. Die Politik beruft sich nur noch auf Experten, lässt die Lobbyisten außen vor, weil die eh nichts zu sagen haben, und dann entscheidet man einfach der Sache entsprechend. Das ist sehr, sehr schade, dass es bei anderen Sachen nicht funktioniert, dass die Lobbyisten sich dann immer in Position bringen und für sich dann versuchen, das Beste rauszuholen. Und das verhindert natürlich im Klimabereich oder in anderen Bereichen sinnvolle Maßnahmen. Das, also insofern, ich möchte jetzt nicht im Beraterstab sein, aber ich würde mir wünschen, und das ist da, wo ich vielleicht ein bisschen neidisch hingucke, dass wir einfach die Lobbyisten komplett rauslassen. Es gibt ja mehr Hausausweise für den Deutschen Bundestag, als es Abgeordnete gibt. Und das sind alles Ausweise, die an Lobbyisten ausgestellt wurden, die dann die Politik beeinflussen und versuchen im Wesentlichen für sich die besten wirtschaftlichen Sachen rauszuziehen. Und das ist natürlich für unser Land nicht immer gut. Und da kann man vielleicht gucken, dass man ein bisschen vielleicht auch aus der Krise etwas lernt und andere Bereiche übernimmt.
Was lernst du denn persönlich da gerade raus aus der Krise?
Ich persönlich, na, ich finde relativ spannend, wie viel plötzlich machbar ist, wenn die Gesellschaft erkennt, dass wir ein großes Problem haben. Ne? Also es ist ja nicht so, die Leute sind jetzt zu Hause, es gibt gar keine Aufstände, gar keine Gelbwestenproteste, die jetzt irgendwie um ihren Job bangen, was wir ja alles bei dem Klima oder bei dem Energiebereich gesehen haben. Das heißt, wenn die Menschheit verstanden hat, dass wir ein sehr, sehr großes Problem haben, was wir nur gemeinsam lösen können, dann sieht man, dass die Zustimmung auch für die Maßnahmen enorm hoch ist. Über 90-95% halten momentan die Maßnahmen für gut und halten sich auch dran. Und ich glaube, wenn wir das Klimaproblem doch auch wirklich sinnvoll kommunizieren, dass wir ebenfalls sehr hohe Zustimmungsraten erreichen können. Und da ist, glaube ich, unser Hauptproblem. Das heißt, es ist nicht so, dass wir nichts erreichen können oder dass die Menschheit da nicht mitmacht oder dass das nicht durchsetzungsfähig ist, dass wir es einfach nicht geschafft haben, das entsprechend zu kommunizieren. Und dass einfach auch viele aus der Wirtschaft, aus der Politik natürlich andere Interessen haben und mit Fake News reingehen. Das passiert jetzt aber beim Coronavirus auch, nicht? Dass man irgendwie Patek schnüffeln soll, um nicht krank zu werden oder was weiß ich, was man alles sieht. Und das verfängt nicht so stark. Und das gibt natürlich auch Hoffnung, dass man einfach sagt, okay, wir können mal das analysieren und schauen, warum hat das doch jetzt bislang relativ gut geklappt in Deutschland mit der Krisenpolitik dann über die gesamte Bevölkerung und warum klappt das bei dem Klimabereich überhaupt nicht? Und da kann man wirklich einige Lehren daraus ziehen und das übertragen. Und da hoffe ich drauf, dass es das auch gelingt dann nach der Krise.
Ist das auch das, was dir Mut macht, auch jetzt als Klimaforscher in dem Bereich seit Jahren aktiv? Hast du Hoffnung, dass es auch einen gewissen Push in der Wahrnehmung und in deiner eigenen Arbeit gibt?
Naja, ich hab eigentlich da schon immer Hoffnung. Also das erzähle ich auch ganz gerne, weil wir wissen, die Klimakrise ist, wenn wir das mit der Corona-Krise vergleichen, eine ganz andere Dimension. Also das heißt jetzt auch wieder, man redet jetzt über Menschenleben, also ich will das jetzt nicht so nüchtern sachlich machen, also es sterben sehr, sehr viele Menschen, aber im allerschlimmsten Fall gibt es ja Analysen, dass man sagt, irgendwie die ganze Menschheit wird infiziert und 1% der Menschheit stirbt. Wenn wir die Klimakrise durchdeklinieren und den Worst-Case-Fall machen, da gibt es mittlerweile Analysen, die sagen, dass die Folgen so extrem sein werden, dass am Ende irgendwie ein Drittel oder die Hälfte der Menschheit ausstirbt. Das heißt also, die Dimension der Klimakrise ist in dem Faktor 30 bis 50 größer als der Corona-Krise. Einfach mal nüchtern analysiert. Bei beiden Krisen haben wir, wie gesagt, unendliches Leid, was dahinter hängt. Und deswegen müsste man eigentlich die Klimakrise auch mit einer enormen Wucht auch versuchen zu bekämpfen. Und das hat bislang nicht funktioniert. Das heißt, wir haben eine große Krise. Wir haben aber auch die Lösungen, also anders wie bei der Corona-Krise. Bei der Corona-Krise, da experimentiert man ja sozusagen irgendwie an der Operation am offenen Herzen die ganze Zeit. Das heißt, man macht jetzt Ausgangsbeschränkungen. Man weiß, die wird man nicht ewig durchziehen können. Die muss man irgendwann wieder lockern. Und da weiß man eigentlich gar nicht, was man machen muss. Bei der Klimakrise ist es relativ klar. Wir kennen die Technologien, wir wissen, dass wir die erneuerbaren Energien, Solar- und Windenergie realisieren können. Anders wie bei der Corona-Krise, die ja wirklich eine radikale Wirtschaftsdepression jetzt hier auslösen wird, wenn wir da nicht gegensteuern. Und ob die Maßnahmen der Regierung klappen, weiß man auch noch nicht. Ist das alles bezahlbar? Das ist ja eigentlich das Absurde. Das heißt, wir haben ein riesengroßes Problem. Wir haben die Technologie, wir haben das Geld und wir schaffen es einfach nicht, es umzusetzen. Und da habe ich doch Hoffnung, weil wir einfach gesehen haben, es klappt, dass man innerhalb von kurzer Zeit, wenn die Leute sich der Problematik bewusst werden, dann auch die Sachen umzusetzen. Und da hoffe ich einfach drauf, dass viele gelernt haben, weil es ist ja auch sehr schwierig zu verstehen. Man sagt ja immer, naja, auch bei der Corona-Krise ist es ja so. Momentan ist es ja, oder am Anfang war es ja noch gar nicht problematisch. Da hat man ein paar Corona-Fälle, ein paar wenige Opfer dann im Endeffekt. Und dann sagt man, naja, die Grippe ist ja viel schlimmer. Das war ja auch am Anfang, was man gesagt hat. Und dann warnt man davor. Und da sind natürlich dann auch solche Bilder wie aus Italien, in Anführungszeichen, hilfreich, damit die Leute verstehen, was die Wissenschaftler auch meinen. Und dann klappt es aber auch, bevor hier in Deutschland das System kollabiert, dass wir uns an Regeln halten. Und das ist meine Hoffnung, dass wir sagen, bevor das Klimasystem auch kippt und kollabiert, schaffen wir es auch, uns an solche Regeln zu halten und es entsprechend umzusetzen. Und da hoffe ich inständig drauf, dass es uns in den nächsten 2-3 Jahren gelingt, das auch umzusetzen.
Ich bin gerade, wenn man davon ausgeht, dass Corona quasi die schnelle Menschheitskrise ist und die Klimakrise die langsame Menschheitskrise, und wenn man davon ausgeht, dass Corona die Krise für die ältere Generation ist und die Klimakrise die Krise für die jüngere Generation ist, finde ich das ein ganz phänomenales Beispiel, wie erwachsen die jüngere Generation eigentlich gerade reagiert zugunsten der Alten. Sie könnten ja aufbegehren und sagen, das ist mir doch egal, was da passiert, weil ich bin von meinem Körper her, von meinem biologischen Faktor her vielleicht nicht so Risikopatient wie die Alten. Und es beweist mir doch die Hartnäckigkeit der alten Generation, der Jüngeren gegenüber, Dinge zu ändern. Weil die alte Generation hat sich in der Klimakrise nicht verändert. Kann man das so sehen?
Das kann man definitiv so sehen. Also wir haben ja im letzten Jahr, habe ich gesehen, was ich faszinierend fand, wie reif die junge Generation ist, wie klar die entsprechend im Klimabereich die Probleme analysiert hat, wie klar man Forderungen aufgestellt hat und wie sie dann für ihre Rechte gekämpft hat. Und die alte Generation hat im Prinzip wie so ein Teenager reagiert, so, lass mich doch in Ruhe und ich mache trotzdem mein Ding. Also das fand ich schon relativ spannend, und genau jetzt ist es andersrum. Wenn man so eine persönliche Risikoanalyse macht, dann ist es für die Großeltern wirklich dramatisch. Also so bei den 80-Jährigen geht man davon aus, dass vielleicht einer von 4 sterben wird. Also das ist dann wirklich ein extrem hohes Risiko. Wenn ich jetzt ein 20-Jähriger bin, dann kann ich eigentlich mit den Achseln zucken. Dann ist also irgendwie das Risiko an der Klimakrise, an der Corona-Krise zu sterben, ähnlich groß wie irgendwie vielleicht beim Verkehrsunfall im laufenden Jahr. Und dann könnte man eigentlich weiter Party machen. Haben auch einige gemacht. Das ging aber, das waren doch vergleichsweise wenig. Und die junge Generation akzeptiert das jetzt auch extrem gut und zeigt sich solidarisch, weil sie genau dann mit Opa und Oma noch Zeit verbringen möchte und nicht möchte, dass diese entsprechend leiden und sterben. Andererseits, ja, die junge Generation werden die Folgen der Klimakrise dann entsprechend ausbaden müssen. Und hier hat die alte Generation bislang ganz klar gesagt, ja, das kriegen wir nicht hin. Also im Prinzip wirklich wie ein unmündiger Teenager, der irgendwie gerade so seine Sturm- und Drangzeit hat, reagiert die alte Generation. Da hoffe ich, dass man vielleicht dann auch wirklich mal als junge Generation dann im Umkehrschluss was einfordern kann, wenn es uns wirklich gelingt, die Krise in den Griff zu kriegen, viele Menschenleben zu retten, dass man dann im Umkehrschluss auch sagen kann, so, genau, jetzt ging es erstmal um die ältere Generation im Wesentlichen. Ein paar Risikopatienten, die auch jünger sind, betrifft es ja auch, aber jetzt müssen wir das Ganze auch mal umdrehen. Jetzt muss die alte Generation genauso zusammenrücken und genauso Einschnitte hinnehmen, damit die junge Generation das Überleben gesichert wird.
Ja, vielen Dank, Volker, dass du dir die Zeit für uns genommen hast im Slalom-Podcast. Ich wünsche dir und deiner Familie und deinen Freunden und allen weiteren erstmal viel alles Gute für die Zukunft, viel Gesundheit und auf einen hoffentlich positiven Impact dann auch in der Energie und der Klimawende, und auf bald. Vielen Dank.
Genau, das wünsche ich euch auch.
Dankeschön.
Vor allen Dingen, genau, nicht nur euch, die jüngere Generation, sondern dann auch die ganzen Angehörigen, dass die gut aus der Krise rauskommen. Jeder hat ja Opa und Oma, und ich glaube, da ist dann auch die größte Sorge momentan. Und da hoffe ich inständig an allen, die heute zuhören, dass das gut bei euch ausgeht. Slalom.
Der Slalom-Podcast ist eine Produktion von F-Frame.